Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Einst pulsierte in Pompeji das Leben, bis der Vesuv ausbrach und die antike Stadt in Asche versank. Verfasst auf den Tag genau 1945 Jahren, am 24. Oktober des Jahres 79 nach Christus. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es die ersten offiziellen Grabungen. Also als Stätte der Archäologie lebte Pompeji dann wieder auf und ist heute eine der berühmtesten weltweit. Dieses steinerne Archiv offenbart nicht nur einzigartige Kunstschätze, sondern auch erstaunliche Einblicke in den Alltag der Menschen. Die Grabungen in Pompeji sind aber längst nicht abgeschlossen. Gerade in dieser Woche wurde zum Beispiel eine Wohneinheit gefunden, in der ein Altar und ein sehr, sehr gut erhaltenes Fresko entdeckt wurden. Sophie Walter hat Pompeji besucht und mit dem Direktor des Archäologischen Parks über neue Grabungsprojekte gesprochen und erfahren, warum die Monumente zum Teil in Gefahr sind.
Sonntag waren wir in Pompeji. Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, dass den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte.
Notiert Johann Wolfgang Goethe am 13. März 1787 auf seiner Italienreise und bringt damit das Paradoxon Pompejis auf den Punkt. Das furchtbare Unglück der Menschen als Glücksfall der Archäologie. Als der Vesuv im Jahr 79 nach Christus die lebensfrohe Stadt unter seiner Asche begräbt, verewigt er sie im Untergang und hinterlässt der Nachwelt ein unschätzbares Erbe. Dr. Gabriel Zuchtriegel, Direktor des Archäologischen Parks Pompeji, erklärt:
Pompeji gibt uns einen anderen Aspekt der antiken Welt. Wenn wir nicht Pompeji kennen würden, hätten wir eine andere Vorstellung von der römischen Welt. Uns würde vor allem das Alltagsleben fehlen. Wir wissen ja viel durch die Monumente in Rom und anderen Städten, durch die Tempel, die Inschriften und auch die Texte, die aus der Antike überliefert sind. Aber in Pompeji kommt nochmal eine ganz andere Dimension dazu. Also das tägliche Leben, die Brote im Ofen, das Geld in der Kasse. Und da gibt es heute immer noch Grabungen, bei denen teilweise ganz überraschende neue Erkenntnisse zutage kommen.
Granatapfelhecken und duftender Rosmarin säumen den Weg zur Porta Marina, dem eindrücklichsten von 7 Toren, durch das unsere Besuchergruppe Pompeji betreten wird. Pinien mit mächtiger Schirmkrone ragen zwischen den Ruinen vor der Stadtmauer hoch auf. Die Pinie, antikes Symbol der Lebenskraft. Hier in der Stadt am Vesuv ist sie auch ein Sinnbild der Katastrophe. Auf sie berief sich der Historiker Plinius, als er versuchte, das Beispiellose und Unvergleichliche, das sich vor seinen Augen abspielte, in ein vertrautes Bild zu fassen. Eine gigantische Aschewolke war urplötzlich über dem Vulkan aufgestiegen.
Die Wolkenmasse erhob sich und ähnelte in Form und Aussehen am ehesten einer Pinie. Denn sie wuchs wie auf einem sehr langen Stamm bis in eine gewisse Höhe und verbreitete sich dann wie in einem Astwerk. Ich glaube, weil sie eben noch von Kraft getrieben, danach ihrer Schwäche überlassen war oder weil ihr eigenes Gewicht sie überwältigt hatte und sich dadurch in die Breite verflüchtigte.
Wir folgen der Via Marina auf dem originalen, in Jahrhunderten glatt polierten Pflaster. Nur eine kurze Strecke, dann tut sich bereits der hell besonnte Hauptplatz Pompejis vor uns auf. Das Forum. Um das weitläufige Rechteck türmen sich die Zeugnisse einer stolzen Vergangenheit. Bruchstücke von Säulen, Marmorflächen, Tempelreste, eine Markthalle, Treppen, Torbögen, eine bronzene Apollo-Statue. Fragmente, die sich in der Fantasie zu der einst prächtigen Gesamtschau dieses Zentrums der Stadt zusammensetzen lassen. An der Kopfseite des Platzes dann, fast unwirklich, als Bildmotiv unzählige Male vorweggenommen, die Ansicht des legendären Vulkans. Seine geschwungene Silhouette am Horizont und die Ruinen des Jupitertempels im Vordergrund ergeben ein perfektes Ensemble. Offenbar hat man die markanten Punkte der Stadt bewusst auf den nahen Schicksalsberg hin ausgerichtet. Dieser besaß vor seinem Ausbruch indes noch eine völlig andere Gestalt und niemand schien zu wissen, dass er überhaupt ein Vulkan war. Jahrhundertelang hatte er geruht, doch dabei umso mehr explosive Energie angestaut. Wie heute am Tag unseres Besuchs war es ein sonniger Vormittag an jenem 24. Oktober 79, als über die gänzlich ahnungslose Stadt ein Inferno von apokalyptischem Ausmaß hereinbrach.
Wir sahen, wie das Meer sich in sich selbst zurückzog und durch die Erdstöße gleichsam zurückgedrängt wurde. Auf der anderen Seite eine schaurige schwarze Wolke, kreuz und quer von feurigen Schlangenlinien durchzuckt, die sich in langen Flammengarben spalteten. Schon regnete es Asche, im Rücken dichter Qualm, der uns wie ein Gießbach folgte. Man hörte Weiber heulen, Kinder jammern, Männer schreien. Manche flehten aus Angst vor dem Tod um den Tod. Viele beteten zu den Göttern. Andere wieder erklärten, es gebe nirgends noch Götter. Die letzte ewige Nacht sei über die Welt hereingebrochen.
So noch einmal der berühmte Zeitzeuge Plinius der Jüngere. Keine 20 Stunden nach der ersten Eruption versank die Stadt in einem metertiefen Grab aus Bimsstein und Vulkanasche. Die Katastrophenmeldung erreichte Kaiser Titus. Und kaum war die Asche erkaltet, begann für die verschüttete Stadt die unselige Geschichte ihrer Plünderungen. Stadtführerin Liliana Castaldi, eine in Wien aufgewachsene Italienerin, erzählt.
Titus war damals der Kaiser. Der ist zurückgekommen nach Pompeji, um zu schauen, was passiert ist, damit er sieht, ob man wieder die Stadt neu bauen kann oder nicht. Und da hat er gesehen, dass das nicht möglich war. Da haben sie weggetragen. Alles, was sie wieder benutzt haben können. Materialien wie Marmor, weil Marmor war nicht unser lokaler Stein. Das haben sie importiert. Und die Statuen hat er weggetragen, Marmorstatuen, Bronzestatuen. Weil die Bronzestatuen hat er wieder verschmolzen und hat er neue Skulpturen gemacht.
Pompeji fiel Generationen von Plünderern und irgendwann dem Vergessen anheim. Bis erstmals 1748 offizielle Grabungen begannen. Auch sie glichen zunächst eher Raubgrabungen auf der Jagd nach verwertbaren Schätzen. Nur langsam setzte ein wissenschaftliches Interesse an den Funden ein. Zur archäologischen Wiedergeburt Pompejis hat Direktor Gabriel Zuchtriegel ein Buch verfasst. Vom Zauber des Untergangs, so der Titel. Darin legt er auch das frei, was ihn persönlich als Archäologen antreibt. Über das Faktenwissen hinaus gelte es, sich von dem, was Archäologie ans Tageslicht bringt, emotional berühren zu lassen, mit den stummen Objekten in Resonanz zu treten, um sie zum Sprechen zu bringen. Dann kann die Begegnung mit einer fremden Welt auch zu einer Begegnung mit sich selbst werden.
Es gibt die Vorstellung, dass Wissenschaft frei von jeder Emotion ist. Aber man muss sich doch darüber klar sein, dass wir natürlich alle aus diesen Emotionen unseren Antrieb, unsere Energie, unsere Motivation beziehen. Von daher plädiere ich für ein bewusstes Herangehen, was auch offen mit emotionalen Themen in der Archäologie und überhaupt in der Wissenschaft umgeht.
Die Archäologie öffnet uns eine Pforte in ferne Welten. Wir ergründen diese durch die Einfühlung in Räume und Gegenstände. Pompeji bietet dafür die besten Voraussetzungen. Im Moment seiner Zerstörung wurden fast 2000 Jahre alte Szenen des Lebens wie in einer Zeitblase bis ins Kleinste konserviert. Ungemachte Betten, herumliegendes Geschirr, im Ofen backende Brote. Unter hermetisch geschlossenen Bedingungen konnten sogar organische Materialien überdauern, erläutert Liliana Castaldi.
Zum Beispiel in einer Bäckerei, die Archäologen haben 81 Stück Brot gefunden. weil da unten war zu. Kein Sauerstoff ist nicht verbrannt. Genauso wie bei einem Bankier, Decilius Jucundus, haben sie in einer Truhe mehr als 150 Tafeln gefunden. Und da haben sie oberhalb Wachs drauf gegeben, weil sie auf sowas geschrieben haben. Also nicht nur auf Papyrusrollen, sondern aus Holz diese Tafeln. Und die sind übrig geblieben, weil die Truhe war zu.
Meist zerfielen organische Stoffe, so auch die Körper der hier zu Tode gekommenen. Diese prägten jedoch der gehärteten Asche ihre Konturen ein. Im intimen Augenblick ihres Todes, in dem sie unsterblich wurden, auf einer Momentaufnahme in drei Dimensionen. Der Grabungsleiter erklärt:
Die Menschen wurden von Aschestaub erst erstickt und dann bedeckt. Diese Asche wird harter Boden, die Körper zersetzen sich, es entstehen dadurch Hohlräume, die teilweise die Abdrücke des Gesichts, der Kleidung, des Körpers natürlich bewahren. Und irgendwann kommen die Archäologen darauf, schon im 19. Jahrhundert, dass man da Gips reingießen kann und somit diese Körperformen wiedergewinnen kann. Und man kann dadurch also tatsächlich den Menschen, die bei der Katastrophe umkamen, ins Gesicht schauen. Und es ist was Einzigartiges. Also das gibt es nur in Pompeji.
Auf schmalen Bürgersteigen folgen wir Liliana Castaldi durch die Ruinenstadt. Um die Straßenseite zu wechseln, nutzen wir erhöhte Trittsteine, die dazu dienten, die Straße bei Regen oder bei aus den Häusern geleiteten Abwässern trockenen Fußes zu überqueren. Steinerne Zebrastreifen, eine Erfindung der alten Römer. Und was bedeuten die parallelen Furchen im holprigen Pflaster? Sie regelten den Verkehr, erfahren wir. Wagenräder konnten darin gleichmäßig wie auf Schienen durch die Stadt rollen. In Pompejis tiefen Straßenfluchten, deren erdiges Rot die Sonne Kampaniens zu absorbieren scheint, reihen sich Läden und Handwerksbetriebe, prächtige Stadtvillen und quaderförmige Einraumwohnungen Wand an Wand. Während die Oberschicht im Luxus schwelgte, ihre Häuser mit erotisch-mythologischen Dekors opulent geschmückt waren, besaßen Arme und Sklaven oft gleich nebenan nicht einmal eine Kochstelle. Eine warme Mahlzeit, die meist im Freien eingenommen wurde, holten sie sich in öffentlichen Garküchen, den noch heute erstaunlich intakten Thermopolia. In der Via degli Augustali betreten wir das Haus des verwundeten Bären, benannt nach dem Motiv eines Bodenmosaiks. Dieser Wohnsitz eines wohlhabenden Bürgers verfügt über einen typischen Bauplan. Die Zimmer gruppieren sich um einen zentralen Eingangs- und Empfangsraum mit einem Regenauffangbecken unter einer Öffnung im Dach. Die Stadtführerin beschreibt:
Dort war der Eingang. Das war das wichtigste Raum in einem römischen Haus. Das hat Atrium geheißen. Atrium war hier, um Wasser zu sammeln. 10 vor Christus haben sie Wasser bekommen, aber vorher haben sie es speichern müssen. Durch eine Öffnung im Plafond, das hat Impluvium geheißen, das Wasser ist in das Impluvium reingegangen. Das war verbunden mit einer Wasserzisterne und es hat einen Brunnen gegeben. Die kleinen Zimmer, das war ein Schlafzimmer, dort war das Esszimmer. Wissen Sie, wie sie gegessen haben? Liegend. In den Häusern liegen. Und die Esszimmer haben Triclinia geheißen. Clinae war ein Bett und in der Mitte war ein Tisch. Und dieser Tisch hat Mensa geheißen und deswegen haben wir das Wort Mensa.
Zerstreuung fanden die Bewohnerinnen und Bewohner Pompejis auf Märkten, in Schenken, Badehäusern, einem Theater und einem Amphitheater, das 20.000 Menschen fasste. Auch ein Bordell gehörte zu diesen öffentlichen Einrichtungen. Heute eine der Hauptattraktionen Pompejis. Wir reihen uns in eine Warteschlange ein. Doch drinnen sind die Räumlichkeiten, 5 winzige fensterlose Zellen mit Steinbetten, bedrückend. Komfortabler wurden die Liebesdienste andernorts geboten. in Nebenzimmern von Tavernen oder in der Vorstadttherme an der Porta Marina.
In Pompeji hat es verschiedene Badehäuser gegeben und ein römisches Bad war normalerweise verteilt in zwei Sektoren, einen männlichen Sektor, einen weiblichen Sektor. Aber manche Bäder haben nur einen einzigen Sektor gehabt. Wir wissen, dass sie geregelt waren mit verschiedenen Uhrzeiten. Aber das hier, das war nicht nur ein Bad, das war auch was anderes.
Von der Art der Nutzung künden verwitterte Fresken. Sie zeigen freizügige erotische Szenen, die verschiedenen Räumen im Obergeschoss zugeordnet waren. Zum Wohlbefinden der Gäste trugen angenehme Raum- und Wassertemperaturen bei. Dafür sorgte ein ausgeklügeltes Heizsystem auf der Höhe der römischen Ingenieurskunst.
Sie haben Fußboden und Wandheizung gehabt. Sie haben geheizt. Und die heiße Luft ist zirkuliert zwischen einem doppelten Fußboden und einer doppelten Wand. Hier können Sie die Terrakotta-Ziegel sehen, die zwischen den zwei Niveaus von den Fußboden waren, wo dann die heiße Luft zirkuliert ist.
Große Glasfenster gewährten den Badenden einen Panoramablick auf das Meer. Dieses lag damals viel näher an der geschäftigen Hafenstadt als heute. Erst die Auswürfe des Vulkans haben die Landfläche vergrößert und die Küstenlinie am Golf von Neapel verschoben. Unser geführter Rundgang erfasst nur einen kleinen Ausschnitt des Weltkulturerbes, das zudem längst nicht vollständig erschlossen ist. Grabungen auf etwa einem Drittel des 66 Hektar großen Geländes fördern immer wieder neue Sensationsfunde zutage. Erst im April dieses Jahres sorgte ein freigelegter Bankettsaal für Aufsehen. Darin farbig leuchtende Motive des Trojakriegs auf rundum tiefschwarzen Wänden. Kurz darauf, im Juni, die Entdeckung eines prächtigen Ritualraums in der für Pompeji höchst kostbaren Farbe Blau. Auch entlocken moderne Untersuchungsmethoden bereits gemachten Funden spektakuläre Erkenntnisse. Wie im Nachbarort Herculaneum. Dort wurden verkohlte Schriftrollen einer antiken Bibliothek jüngst mittels künstlicher Intelligenz teilweise entziffert. Zum Vorschein kam ein wahrer Archäologie-Krimi. Sein bisher aufregendstes Detail? Die Enthüllung der Grabstätte des Philosophen Platon, die von jeher als verschollen galt. Pompeji. Das sind keine starren Ruinen. In ihnen lauert jederzeit das Ungeheure und Staunenswerte. Gabriel Zuchtriegel beschreibt in seinem Buch einen neueren Fund, der gegenüber den vielbeachteten Zeugnissen der Hochkultur gerade in seiner Alltäglichkeit von seltenem Wert ist. Eine Kammer, die offenbar eine dreiköpfige Sklavenfamilie beherbergte. Negativabdrücke in Gips bilden das ärmliche Inventar ab. So sah er aus, der Lebensraum namenloser Menschen, geeignet, die konventionelle Geschichtsschreibung in ein anderes Licht zu rücken.
Außerhalb von Pompeji in einer Villa, wo wir zurzeit ausgraben, ist es gelungen, mehrere von den Räumen zu rekonstruieren, wo Sklavinnen und Sklaven lebten. Und es ist wirklich ganz erstaunlich. Wir kriegen da eine Art Fotografie der römischen Welt mit Betten, einfachen Pritschen, viel Gerümpel auch. Also wir stellen uns die antike Welt oft so aufgeräumt vor und sehen jetzt, es ist ein großes Durcheinander. Da werden am Vor in der Ecke gestapelt, Zaumzeug liegt rum und unterm Bett Krüge und ein Nachttopf und so weiter. Also ein ganz erstaunliches Bild, das uns so von den klassischen Quellen gar nicht vermittelt wird, die ja hauptsächlich von der Elite verfasst sind, sondern ja eigentlich nochmal eine ganz neue Dimension, wie als wenn in dieser Leinwand aus Texten und Monumenten und offiziellen Erzählungen sich ein Riss auftut und man so hinter die Kulissen der römischen Welt gucken kann.
In der römischen Stadt wandeln wir auch auf den Spuren eines jahrhundertelangen Pompeji-Tourismus. Die ersten, die nach Pompeji aufbrachen, waren Bildungsbürger zu einer Zeit, als für sie der Besuch antiker Stätten einem Initiationsritus gleichkam. Darin ebenso obligatorisch enthalten, eine Besteigung des todbringenden Berges, der Kulturgeschichte schrieb. Fast zeitgleich mit der versunkenen Stadt hatten Naturphilosophen den Reiz erhabener Landschaften entdeckt. Ozeane, Hochgebirge, Wüsten und Vulkane. Naturphänomene, die angesichts ihrer gewaltigen Übermacht beim Betrachter andächtiges Schaudern hervorrufen. Auch Goethe hatte sich zu seinem Pompeji-Besuch im März 1787 der Faszination des Schreckens ergeben und den gerade aktiven Feuerberg bestiegen, bis ihn Qualm- und Lavageschosse in die Flucht schlugen. 3 Monate später im Schloss Capodimonte in Neapel bewunderte er diesmal aus gesicherter Distanz das einzigartige Schauspiel am Vulkan.
Ich erblickte, was man im Leben nur einmal sieht. Der Vesuv, gerade vor uns. Die herabfließende Lava, deren Flamme schon deutlich glühte und ihren begleitenden Rauch schon zu vergolden anfing. Der Berg, gewaltsam tobend, über ihm eine ungeheure, feststehende Dampfwolke. Bis gegen das Meer ein Streif von Gluten und glühenden Dünsten. Dies alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu schauen, musste wohl Erstaunen erregen.
In seiner majestätischen, immer etwas unheimlichen Präsenz thront der Vesuv über dem Golf von Neapel. Auch nach Goethes Besuch hatte der Berg mehrfach seine explosive Natur bewiesen. Zuletzt und besonders heftig im Jahr 1944. Seither ist er inaktiv, statistisch gesehen jedoch überfällig. Tatsächlich rumort und bebt es derzeit in der Metropolregion. Wiederholte Erdstöße am Vesuv in Neapel und am nahen Supervulkan der Phlegräischen Felder haben die Menschen aufgeschreckt. Ob und wann ein Ausbruch droht, lässt sich nicht sicher voraussagen. Man setzt auf das Frühwarnsystem des streng überwachten Vulkans. Ob Pompeji noch einmal dasselbe Schicksal widerfahren könnte, fragen wir uns unwillkürlich beim Anblick des schlafenden Ungetüms. Wie geht man hier mit dieser Gefahr um, möchten wir von Gabriel Zuchtriegel wissen.
Seit 79 nach Christus und natürlich auch davor schon gab es zahlreiche andere Ausbrüche. Gleichzeitig ist es eine Gegend, wo viele Erdbeben stattfinden. Von daher sind wir besonders sensibel für die Vergänglichkeit auch von allen Monumenten, ja, so ewig sie auch scheinen mögen, und sind beständig darauf konzentriert, einerseits zu gucken, wie können wir das bestmöglich schützen und gleichzeitig natürlich auch dokumentieren. Denn sollte wirklich was passieren, ist es sehr wichtig, eine sehr genaue Dokumentation zu haben. Da können wir heute sehr viel machen und wir sind jetzt dabei, mit digitaler Technologie das nochmal zu verfeinern, um wirklich ja ein abgedatetes digitales Modell von der antiken Stadt zu erstellen.
Was heute moderne Technologie leistet, vollbrachte einst eine Naturkatastrophe. Denn nur weil Pompeji unterging, konnte es überdauern. Mit dem Inferno von 79 blieb für die florierende Stadt am Vulkan die Zeit stehen. Ihre letzten Augenblicke wurden für immer in die Geschichte eingebrannt. Dass jeder Tag der letzte sein kann, daran erinnert das Schicksal Pompejis. Das Bewusstsein der Endlichkeit ist in diesen Ruinen stets gegenwärtig. Zugleich bietet Pompeji in seiner ganzen Fülle, der blühenden Alltagskultur, seinen Mythen und der rauschhaften Sinnenfreude seiner Kunst, das Bild einer grandiosen Feier des Lebens.
Musik.
Sophie Walter war für uns in Pompeji unterwegs, das mehr als nur eine archäologische Ausgrabungsstätte ist.